SWR 2 Forum.
Staatstragend, im Sinkflug, wie krank ist die SPD? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz die Staatskasse weit geöffnet. Die Genossen kämpfen für ein Recht auf Homeoffice und Grundrente. Der Bundespräsident, der aus der SPD kommt, baut mit seinen Reden die Bürger auf. Und gleichzeitig leistet sich die Partei eine Personaldebatte um das Amt des Wehrbeauftragten, stellt die NATO-Strategie in Frage, löst damit einen Konflikt zwischen dem linken und dem rechten Flügel aus und versorgt nebenbei die Ex-Vorsitzende mit einem lukrativen Posten. Warum nur steht sich die SPD immer wieder selbst im Weg? Dazu diskutieren der Autor und Journalist Holger Fuß aus Hamburg, die Journalistin Susanne Gaschke in Berlin. Sie schreibt unter anderem für die Welt. Verheiratet ist Susanne Gaschke mit dem früheren Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels, SPD, und Ferdinand Knaus in Düsseldorf. Er schrieb unter anderem für das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche und ist jetzt Redakteur beim Meinungsmagazin Tichys Einblick. Politik und insbesondere sozialdemokratische Politik kann einen manchmal wütend machen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Holger Fuß hat ein ziemlich wütendes Buch geschrieben. Vielleicht will die SPD gar nicht, dass es sie gibt, über das Ende einer Volkspartei. Susanne Gaschke hat einen ziemlich wütenden Brief geschrieben und publiziert, in dem sie erklärt, warum sie nach 33 Jahren aus der SPD austritt. Und Ferdinand Knaus hat in Buchform eine Abrechnung mit Angela Merkel publiziert, von der die SPD nicht loskommt. Herr Knaus, Tichys Einblick, das Magazin, für das Sie jetzt schreiben, das steht in dem Verdacht, besonders gern von wütenden Bürgern gelesen zu werden. Sind Sie vielleicht auch wütend auf die SPD?
Wütend nicht, aber ich bin von der SPD ja durchaus enttäuscht. Also ich muss vorwegschicken, ich bin nicht nur Journalist, sondern auch Historiker und betrachte deswegen die Gegenwart immer auch im Lichte der Vergangenheit. Und ich muss sagen, ich bin der SPD, und ich finde, wir alle sollten es sein, ich bin der SPD, der historischen SPD, sehr dankbar. Also diese Partei ist nicht nur die älteste Partei, sondern sie hat auch sich wirklich historische Verdienste, also Verdienste um dieses Land erworben. Was meine ich damit? Ich meine vor allem, dass sie in ihren wilden Anfangszeiten, Ende des 19. Jahrhunderts, einen inneren Konflikt auszufechten hatte zwischen den revolutionären Marxisten und den LaSalle-Anhängern, also den Reformierern. Und zum Glück für dieses Land, für Deutschland, haben sich die LaSalle-Leute durchgesetzt. Also die SPD ist keine revolutionäre Partei geworden, sondern eine Reformerpartei. Es hätte anders aussehen können. Und in Russland haben wir gesehen, wie es anders wurde. Ne? Die Revolutionäre durchgesetzt, Lenin und Konsorten. Und das war nicht zum Guten für Russland und den Rest der Welt. Also die historische SPD hat sich für die Wirklichkeit, für die real existierenden Arbeiter und kleinen Leute entschieden.
Aber nun ist Politik ja nicht unbedingt die Kunst, sozusagen in die Vergangenheit zu schauen, sondern eher eine aktuelle Bewertung und eine Zukunftsperspektive.
Ja, ich sehe auch die SPD, ehrlich gesagt, deswegen am Ende. Also ich kann mir keine Zukunft der SPD vorstellen. Die SPD, so wie sie heute ist, braucht das Land eben leider nicht mehr.
Frau Gaschke, der letzte Satz des Briefes, mit dem Sie Ihren Austritt aus der SPD begründen, lautet: Euch ist inzwischen alles egal. Das scheint eine gewisse Wut mitzuschwingen, aber auch so ein Moment der Resignation, des Rückzugs. Was von beiden überwiegt denn bei Ihnen emotional?
Ja, ich glaube schon, es ist so eine Art Verzweiflung an der Partei. Und ich glaube, die empfinde ich nun wirklich gar nicht alleine. Die empfinden viele Menschen, die da noch Mitglied sind. Und die vielen, vielen Zehntausende, Hunderttausende, die in den vergangenen Jahren ja nicht nur weggestorben sind, sondern auch ausgetreten sind aus der Partei. Also für mich hat sich die SPD immer stärker. Ich finde, es gibt da so ein Bild, also die Pinguine drängen sich im Winter so zusammen und jeder will in der Mitte sein und alle gucken nach innen, keiner guckt nach außen. Und das bildet für mich irgendwie die Haltung ab, die die Partei inzwischen zur Öffentlichkeit entwickelt hat. Also die ganzen Vorsitzenden, also seit Sigmar Gabriel, nehmen katastrophale Wahlergebnisse hin, fragen sich niemals, könnte das auch an unserer Politik, an unserer Art, Politik zu machen liegen, an unserer Art zu sprechen, Warum, nicht? Also die Erklärungsmuster, die dann kommen, sind einmal die bösen Medien, die ja immer fies zur armen SPD sind, und dann die Bürger, die letzten Endes irgendwie zu dumm sind, die Wähler, um das segensreiche Wirken der SPD richtig zu würdigen. Und mit dieser Haltung kommt man natürlich bei Leuten einfach nicht mehr an. Und wenn die SPD es nicht schleunigst sozusagen auf den letzten Metern noch hinbekommt, sich mal wieder nach außen zu wenden und wirklich mitzubekommen, wie Menschen in diesem Land eigentlich leben, und zwar auch die, die sie immer explizit vertreten wollen, dann sehe ich da auch nicht mehr viele Chancen, und den Weg in die Opposition, den sehe ich nun also bei den nächsten Wahlen ziemlich sicher.
So, jetzt steht schon 0-2 gegen die SPD. Herr Fuß, ein Rezensent Ihres Buches vergleicht Sie mit dem jungen Mike Tyson, der wild um sich schlägt. Er sagt aber auch, dieser Rezensent Fuß ist nicht nur sauer, er macht sich auch Sorgen. Ist die SPD zurzeit immer noch Ihre SPD?
Naja, ich bin ja auch in einer anderen Rezension mit einem SPD-Mitglied verwechselt worden. Das war ich nie und das werde ich auch nie sein. Ich war Journalist, noch nie Parteimitglied. Das Interessante an Ihrer Anmoderation ist ja, dass Sie rhetorisch uns drei sofort zu Wutbürgern
zu machen. Wütenden Bürgern. Ich würde es ein bisschen
abmeldern. Nein. Lassen wir mal den Begriff Wutbürger. Der ist mich insofern interessant, weil es zeigt, wie schnell das funktioniert. Aber wie sehr auch sozusagen die Motivationen ähnlich sind, nämlich, dass da im Außen, in der Politik eben Dinge passieren, die eigentlich mit solchen Begriffen zugekleistert werden. Also es wird dann immer gesagt, die Bürger hätten da irgendein Problem und Aluhüte auf oder irgendwie ein Emotionskontrollproblem oder so.
Der Aluhut, das ist so eine Chiffre für Verschwörungstheoretiker, sollte man vielleicht nochmal kurz für diejenigen sagen, die diesen etwas neuen Begriff noch nicht kennen.
Genau, aber ich glaube, die werden weniger, die es noch nicht kennen. Das spricht sich jetzt rasch rum. Was ich meine ist, dass die SPD dasselbe Problem hat wie die Politik im Moment überhaupt. Sie ist nicht mehr vermittlungsfähig. Sie agiert eigentlich relativ unabhängig von den Bedürfnissen der Bevölkerung. Es spaltet sich so ein bisschen das Land zwischen denen, die dieser Kompensationsstrategie folgen wollen, und jene, die einfach auf ihre Wirklichkeiten, auf ihre Realitäten zurückgeworfen werden, einfach auch aus materiellen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen. Das sind 10 Millionen Kurzarbeiter, das sind Menschen, die Familienprobleme haben, weil sie Homeoffice machen müssen und so weiter. Das sind ganz reale Probleme, die durch die Politik sozusagen produziert werden und die sich alleingelassen fühlen, die sich gar nicht wahrgenommen fühlen. Und das hat inzwischen wirklich nicht mehr die SPD als Problem alleine, sondern ist im Grunde schon, wie ich es auch in meinem Buch verschiedentlich genannt habe, Teil einer Großkoalition, die Union, SPD, Grüne, FDP eigentlich auch schon, teilweise sogar die Linkspartei schon mit integriert. Die AfD ist sozusagen noch als letzte Opposition vorhanden, und da kann ich nur sagen, schlimm genug.
In den Umfragen liegt die SPD gerade bei 16%, knapp vor den Grünen, die ziemlich abgestürzt sind in diesen Corona-Zeiten. Die AfD zerlegt sich gerade selbst. Die Union weiß nicht, wie sie mit den Wutbürgern umgehen soll, die wegen Corona demonstrieren gehen. Also geht es der SPD vielleicht gar nicht so schlecht, sondern vergleichsweise gut derzeit?
Na, also ich fürchte, sie wird auch davon nicht profitieren können. Also sie hat die ganze Zeit auch von der Schwäche anderer Parteien nicht profitiert. Und ich glaube, Herr Fuß hat schon recht. Also es fällt sehr auseinander, also was die SPD sozusagen für ein attraktives Politikprogramm hält und was Menschen wirklich für Probleme haben. Also die SPD hat sich vollkommen reduziert thematisch auf sozialpolitische Themen. Also Außen- und Sicherheitspolitik spielt da fast gar keine Rolle mehr. Das sehen wir ja jetzt auch bei dem sich abzeichnenden Linksruck, was so zum Beispiel die Frage unserer Rolle in der NATO angeht, nicht? Also jetzt stellt man auf einmal die nukleare Teilhabe in Frage. Im Prinzip kann man dann auch irgendwann sagen, wir wollen in der NATO gar nicht mehr mitspielen. Wir wollen irgendwie neutral sein zwischen den Mächten Russland, USA und China. Keine Ahnung, ob das die Strategie ist, aber es ist jedenfalls also weit weg vom Sicherheitsbedürfnis vieler anderer Menschen. In der ganzen Migrationsfrage hat man also auf Thilo Sarrazin geschimpft. Man kann seine Bücher auch wirklich mit guten Gründen kritisieren. Aber wenn man seit 2010 die Debatte geführt hätte mit ihm und über ihn und mit anderen Migrationsforschern, die man vielleicht seriöser findet, dann würde die SPD natürlich in dieser Frage ganz anders dastehen. Sie tut's einfach nicht. Sie geht an die harten gesellschaftlichen Themen nicht ran.
Und was ist da jetzt der Punkt? Sie kann nicht kommunizieren oder sie will nicht kommunizieren?
Also ich glaube, das ist nicht in erster Linie ein Kommunikationsproblem bei der SPD. Politiker generell aller Parteien sagen immer, wenn sie einen Misserfolg zu verkaufen haben, zu verteidigen haben, ja, wir müssen mit den Bürgern mehr reden und sie müssen die mitnehmen und so. Ich glaube, daran liegt es nicht. Die SPD sollte sich eingestehen, sie wurde früher von Menschen gewählt in ihren besten Zeiten, die ihre Lebensverhältnisse bessern wollten. Und sie war eigentlich die klassische Interessenvertretungspartei, nämlich der kleinen Leute, der Arbeiter, kleinen Leute, Geringverdiener, eher Geringverdiener. Jetzt sieht sie sich, glaube ich, eher, ich weiß nicht, als wen sie überhaupt vertreten will, vielleicht am ehesten die Leute, die ganz von Staatsleistungen leben. Und ansonsten, also ich sehe sie nicht so sehr als Partei, die sich ganz auf Sozialpolitik versteift, sondern sie versucht, die Grünen irgendwie nachzumachen, macht vor allem auch Moralpolitik. Aber die Grünen sind da eben das Original, ja. Und die SPD wird nicht belohnt, wenn sie die Grünen nachmachen.
Im Grunde macht die SPD eine Klientelpolitik für, wie ich es nennen würde, für linke Wohlstandsbürger, die sich überwiegend Gedanken machen, wie sie also das himmelschreiende Unrecht von Frauen wettmachen können, sprachlich mit Gender-Manierismen, wie sie also mit Quotenregelungen auch im Toilettenbereich das Ganze also irgendwie.
Quotenregelung im Toilettenbereich, Herr Fuß? Was meinen
Sie
denn damit?
Die Regelung im Toilettenbereich ist einfach, dass sie da neue Regelungen einführen mit weiteren Geschlechtern und so weiter.
Aber das haben eben die Grünen erfunden.
Die SPD übernimmt das und ja. Ich sage ja, das sind natürlich Scheinprobleme, das sind im Grunde Absurditäten, mit denen aber von den eigentlichen harten Problemen abgelenkt werden soll. Wenn Frau Gaschke sagt, die SPD hat sich zu viel um Sozialpolitik gekümmert, dann verstehe ich zwar auf der einen Seite, was sie meint, würde aber ergänzen, sie hat es immer noch viel zu wenig gemacht, denn warum ist die SPD nicht eine Partei geworden in den letzten 20 Jahren, die sich um Themen kümmerte wie eine wirkliche Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft im Sinne einer Gemeinwohlökonomie? Wieso wird in einer Partei wie der SPD nicht wirklich mal flächendeckend diskutiert über ein bedingungsloses Grundeinkommen? Stattdessen wird sachlich völlig unkundig das von einer Ex-Vorsitzenden wie Andrea Nahles abgeschmettert mit den Worten, sie glaube nicht, dass uns die Arbeit ausgeht. Ja, damit zeigt sie, dass sie von dem Thema Grundeinkommen überhaupt nichts verstanden hat. Und solche Sachen, das sind Fehlleistungen, ja, dass sie also die Bürgerversicherung beiläufig mit hat laufen lassen. Das sind zentrale Themen, denen sich eigentlich die SPD widmen müsste, um soziale Gerechtigkeit in diesem Lande zu schaffen. Wir leben hier seit Jahren und Jahrzehnten mit einer Zwei-Klassen-Medizin, die dauernd rhetorisch bestritten wird. Ja, jeder, der zum Arzt geht, merkt das. Das ist skandalös.
Das Gesicht der augenblicklichen Debatte wird maßgeblich von Seiten der Sozialdemokratie von Herrn Lauterbach bestimmt, der in jeder Talkshow, in jedem Interview auftaucht und sagt, Moment, es wird mir alles hier zu locker. Moment, wir müssen noch die Restriktionen ein Weilchen weiter aufrechterhalten, sonst kommt die zweite Welle. Was er ja auch sagen könnte, und das wäre jetzt eine ehrliche Frage, ist, wenn das mit der Zweiklassenmedizin so ist und von vielen beklagt wird und man feststellt, Gesundheit ist eben nicht nur ein Wirtschaftsgut, sondern gehört zur Daseinsvorsorge. Warum erleben wir denn Herrn Lauterbach nicht, dass er jetzt für ein gerechteres und ein solide finanziertes Gesundheitssystem eintritt?
Nein, im Moment hat er ein bisschen Freude dran, der Pressesprecher der Pandemie zu sein, hat ein Kollege mal geschrieben. Das fand ich ganz lustig. Also der gefällt sich einfach in seiner Rolle und dass er da überall eingeladen wird und nach seiner Schlappe bei der Vorsitzendenwahl jetzt mal wieder wichtig ist. Aber die Frage ist natürlich richtig. Sozialdemokraten haben ganz viele, also in der neoliberalen Zeit der Privatisierung ganz viele Sachen mitgemacht. Also von den Krankenhäusern über die Wohnungsgesellschaften bis natürlich zu Post und Bahn, wo man auf einmal Unternehmen haben wollte und wo nichts dadurch besser geworden ist, außer den Gehältern der Vorstände. So, und das ist natürlich was das Publikum schon mal sehr übel nimmt. Und wenn ich sage, ich meine zu viel Sozialpolitik, dann meine ich einen ganz bestimmten Stil. Und zwar, dass die SPD selbst Opfergruppen definiert, also die viel zitierten Alleinerziehenden und die Dachdecker was weiß ich. Mhm. Und die dann mit Wohltaten versorgt und sich völlig verabschiedet hat von dem emanzipatorischen Anspruch der alten Arbeiterbewegung, der eben hieß, du kannst selbst dein Leben, also wir geben dir eine Leiter, du kannst selbst dein Leben in die Hand nehmen und es verbessern. Und die sozialdemokratische Bildungspolitik, ob das nun Schule oder Hochschule betrifft, ist inzwischen im Ergebnis wirklich das Gegenteil. Also Menschen, die junge, kleine Menschen, die dem ausgesetzt sind, kriegen es gerade wenn sie aus schwierigen gesellschaftlichen Verhältnissen kommen, eher schwieriger gemacht, ihr Leben in den Griff zu kriegen als je zuvor.
Das ist eben die Absurdität, die auch seit der Schröder-Regierung das Land irgendwie charakterisiert, dass permanent über solche Ungerechtigkeiten, über solche sozialen Abschüssigkeiten geredet wird, die Wirklichkeit aber immer härter, sozial kälter und brutaler wird. Ich habe das auch immer verglichen mit diesem ganzen Geschwätz über zu wenig Frauen in der Öffentlichkeit und so weiter. Also selbstverständlich ist es ein Riesenfortschritt und absolut wünschenswert, dass Frauen eine größere Rolle spielen. Inzwischen haben wir also eine Bundeskanzlerin, wir haben eine EU-Kommissionspräsidentin und so weiter. Also es wird zunehmend selbstverständlicher, dass Frauen Spitzenposten bekleiden. Und trotzdem wird bei jeder Gelegenheit schwadroniert, dass Frauen eine Rolle rückwärts machen, dass Frauen unterdrückt werden oder sonst was. Das ist einfach, das ist ein Ablenkungsmanöver, ja, weil es geht ja nicht darum, allein um die Zahl von Frauen in den Spitzenpositionen, sondern es geht auch mal darum, ob wir es hinkriegen, diese Gesellschaft einfach mal humaner, wärmer und freudvoller zu machen und weniger angstbesetzt.
Die Hoffnung ist natürlich immer, dass Frauen ob ihres Wesens genauso wirken in Positionen. Ob sie das immer tun, weiß ich auch nicht. Habe ich auch schon unterschiedliche
Chefinnen erlebt. Das wäre schön, wenn es so ist. Da bin ich sofort dabei.
Ja, aber es fehlt, also man muss natürlich schon fairerweise sagen, also was Sie sagen, stimmt für den politischen Bereich einigermaßen, wobei in diesem Bundestag sitzen weniger Frauen, also weniger weibliche Abgeordnete als je zuvor. Es stimmt natürlich nicht für die Vorstände der großen Unternehmen. Da wäre schon noch viel zu machen, aber es ist ja auf einem Weg und da haben Sie ja völlig recht. Also es ist auf einem guten Weg und man könnte auch mal die Fortschritte preisen und nicht immer nur drüber meckern, was nur noch nicht erreicht worden ist.
Wenn es der SPD wirklich ernst wäre mit der Sozialpolitik und mit der Besserung der Lage etwa der alleinstehenden Alleinerziehenden, ja, dann hätte eigentlich vor einigen Tagen ein Aufschrei durch die SPD gehen müssen. Da kam nämlich die alljährliche Statistik der OECD, Taxing Wages. Ja, da wird der sogenannte Steuerkeil international verglichen. Also die Arbeitskosten minus Nettoverdienst, das, was letztlich überbleibt für die Leute von ihrem Arbeitslohn. So, und da sehen wir, in Neuseeland hat eine alleinstehende Krankenschwester, also eine Frau oder ein Mann mit 67% des Durchschnittsverdienstes und zwei Kindern, zahlt unterm Strich nicht nur gar keine Steuern, sondern bekommt 19,4% seines Verdienstes noch dazu, unterm Strich. In Kanada 15,3%. Ja, in Deutschland dagegen zahlt diese Krankenschwester oder meinetwegen auch der alleinstehende Busfahrer mit zwei Kindern zahlt noch 31,5% an den Staat und an die Sozialversicherung. Ja. Mhm. Das ist doch, ich meine, diese anderen Länder zeigen, es geht. Man kann eine Steuerpolitik machen, ja, die für die kleinen Leute sorgt. Und das eben nicht durch mehr Steuern, sondern durch weniger Steuern. Steuersenkung für kleine Leute. Das wäre echte SPD-Politik der Gegenwart.
Am Horizont zieht ja schon eine Steuerdiskussion auf. Kanzlerin Merkel hat gesagt, Stand heute können wir noch nicht darüber reden. Das heißt, Stand morgen möglicherweise doch. Aber das ist dann die Steuerdiskussion, in der darüber geredet wird, die starken Schultern müssen mehr schultern.
Ja, aber die schwächeren Schultern werden auch mehr belastet werden. Ich sehe das schon kommen. Natürlich werden wir Steuererhöhungen bekommen.
Ja, aber das ist ja das übliche Paradox, dass eben in der Rhetorik oben angefangen wird. Und dann geht aber der Griff immer weiter runter, weil man sagt, nein, es reicht eben nicht nur, irgendwelche Milliardäre zu besteuern oder Multimillionäre. Und schon ist man bei Leuten, die im mittleren Einkommen da sind und für SPD-Verhältnisse offenbar immer noch viel verdienen, die aber dadurch, dass sie Familie haben, Belastung haben etc. und zum Beispiel auch Rücklagen bilden wollen und müssen, das kann man heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich. Wenn ich mich zurückerinnere, ich bin ein Kind der 60er Jahre, 1964 geboren. Mein Vater hat als Beamter, der hat eine mehrköpfige Familie ernähren können als Alleinverdiener. Ja, das geht heute nicht mehr. Ja, und solche Sachen fallen den Leuten auch gar nicht mehr auf, weil das ideologisch verbrämt ist. Zum Beispiel, dass die Frau erwerbstätig zu sein hat. Das wird dann sozusagen ideologisch verkleistert. Aber hinter dieser Ideologiekulisse ist eben die Tatsache, statt dass einer früher ausreichend verdiente, um mehrere Köpfe zu füttern, heute zwei Leute arbeiten müssen, um die Familie irgendwie durchzukriegen. Und diese Sachen, die werden viel zu wenig betrachtet.
Zum Zustand der SPD diskutieren im SWR2-Forum die Autoren und Journalisten Holger Fuß, Susanne Gaschke und Ferdinand Knaus. Frau Gaschke, für großes Aufsehen sorgte kürzlich die Besetzung des Amtes des Wehrbeauftragten. Man versteht so viel, Hans-Peter Bartels konnte es nicht wieder machen, weil innerhalb der SPD eine interne Parteilogik andere Prioritäten setzte. Also wurde es Eva Högel, die das Amt erst noch lernen muss. Frau Gaschke, Herr Bartels ist seit 3 Jahrzehnten Ihr Ehemann. Ein Gerücht, das man hörte, lautet, Ihre Kritik an der SPD in Ihren Zeitungskolumnen habe ihm geschadet. Wollen Sie auf dieses Gerücht antworten?
Das ist natürlich immer möglich. Also die SPD hat ein sehr starkes Ethos so der Geschlossenheit. Und wenn man sie kritisiert und man ist nun gleichzeitig bekanntermaßen Mitglied, dann gilt man natürlich schnell als Nestbeschmutzer. Und ich kann mir absolut vorstellen, dass das also Bundestagsmitglieder meinem Mann durchaus übel genommen haben, dass er mich da nicht besser diszipliniert oder so. Aber das ist eben nicht unsere Vorstellung von einer modernen Ehe. Und das ist auch nicht meine Vorstellung von Journalismus. Es ist ja, Sie haben es ja vorhin gesagt, schwierig genug als Journalistin Partei. Teilmitglied zu sein. Ich hatte mich nun halt mit 20 Jahren entschieden einzutreten und bin deutlich später Journalistin geworden und hätte es dann illoyal den sozialdemokratischen Ideen gegenüber gefunden, wieder auszutreten. Wir haben es eigentlich immer transparent gemacht, sowohl bei der Zeit, als ich dort arbeitete, als auch jetzt bei der Welt und der Welt am Sonntag. Und ich glaube, da sind die Leser und die Leser sind erwachsen genug, um damit zurechtzukommen und sich da ihr eigenes Bild zu machen. Was die SPD nie verstanden hat, ist, dass meine Kritik natürlich aber immer von einer gewissen inneren Sympathie getragen war. Also das Gefühl, scheiße, ihr macht es so falsch. Guckt doch mal, woran es liegt. Versucht doch mal zu verstehen, warum die Leute euch weglaufen. Versucht doch mal, einen anderen Ton anzuschlagen. Also ich finde gerade der Ton, ich bin mir manchmal gar nicht mehr sicher, ob es um Inhalte überhaupt so sehr noch geht. Es ist der paternalistische, sozusagen so sozialarbeiterisch herablassende Ton von Leuten, die auch nicht schlauer sind als wir alle, den die Leute, glaube ich, nicht mehr ertragen können. Und da müsste man natürlich rangehen und versuchen, sich selbst zu verändern. Und wenn das sozusagen, also wenn nur mein journalistisches Wohlverhalten dann sozusagen das entscheidende Kriterium dafür gewesen wäre, ob
nur
ein
Werbeauftragter,
der seinen Job kann, den weitermachen darf oder nicht, dann würde ich sagen, um Gottes Willen.
Da ist ja noch mehrere Porzellan zerbrochen worden, unter anderem hat ja auch Johannes Kahrs hingeschmissen. Das ist der Chef des Seeheimer Kreises, der wollte eigentlich ganz gern Werbeauftragter werden. Aber nun ist der rechte Flügel, die Seeheimer, die sind jetzt ohne Anführer. Das hat sich die Fraktionsspitze bestimmt nicht so gedacht, als sie das Amt des Wehrbeauftragten.
Och, das wird dem linken Fraktionsvorsitzenden nicht so unlieb sein. Also der hat doch jetzt 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also 2 Leute, die beide sicherheitspolitisch seine Kreise gestört hätten.
Aber ein Vogel mit nur einem Flügel kann schlecht fliegen.
Tja, sagen
das
Sie das.
Das kann die SPD ja sowieso nicht im Moment.
Herr Fuß, Sie haben das geschrieben in Ihrem Buch. Sie beklagen eine, Zitat, Atmosphäre der Ränkespiele, des Misstrauens und der Heckenschützenattentate. Was meinen Sie denn damit?
Ich meine, man kriegt das ja permanent mit, also auch diese Causa Wehrbeauftragter und so weiter. Wenn man das als Zuschauer, als Zeitungsleser so mitbekommt, ist man wirklich nicht geneigt, irgendwie der SPD entweder als Mitglied zu dienen oder als Wähler irgendwie Freude zu machen. Das ist schon ziemlich erschreckend, was da passiert. Ich habe da gestern auch nochmal drüber nachgedacht, weshalb die SPD eigentlich so heraussticht in dieser Art des Umgangs, denn zweifellos Ränkespiele und Intrigen und
gibt's doch überall.
Gibt's in jeder Partei, in der Union kriegen wir das mit, in der FDP, in der Linkspartei gab's ein Burnout bei Sarah Wagenknecht, weil die offenbar auch nicht gerade angenehm von ihren Parteigenossen da irgendwie behandelt wurde und so weiter.
Und nicht zuletzt auch in der Alternative für Deutschland, nicht zu vergessen.
Und auch bei der
dieser
AfD.
Dieser Riesenkrach, der da gerade ist, mit Herrn Kalwitz, mit Herrn Meuthen,
mit
Herrn Höcke.
Ja, knallen im Moment die Munitionslager und so weiter, völlig richtig. Ich glaube, dass die SPD eine Fallhöhe innerhalb der letzten 1,5 Jahrhunderte produziert hat. Eine Fallhöhe der Erwartungen, der Verheißungen. Von der SPD wird einfach etwas anderes auch erwartet im Umgang. Ich kann nicht eine Partei 150 Jahre alt werden lassen, die also unentwegt von Solidarität schmettert und dann so übel mit ihren eigenen Leuten umgeht. Und also was man ihr noch zugutehalten kann, das sind ja nicht unbedingt die unteren Ränge, die so beschissen behandelt werden. Das sind dann durchaus auch die Monarchen und die Könige an der Spitze. Aber es ist wirklich, also in einer solchen abgefeimten Art, wo man selbst Leute, die man gar nicht gut findet, anschließend bemitleidet, weil man sagt, also so muss man jetzt auch nicht mit einem Martin Schulz oder so umspringen. Also ich fand Martin Schulz nie überzeugend. Ich war auch völlig entsetzt, als er aufgestellt wurde. Aber als er dann vom Hof geprügelt wurde, habe ich irgendwie gedacht, also boah.
No? Herr Knaus, Sie haben ja eingangs in der allerersten Frage praktisch schon so eine Art Nachruf auf die SPD formuliert mit der Dankbarkeit für 150 Jahre sozialdemokratisches Wirken durch die Zeiten hinweg. Hat sich diese Gemeinheit innerhalb der parteiinternen Diskussion erst so langsam aufgebaut oder gab es die immer schon? Was sagt der Historiker?
Ich weiß nicht, ob es Gemeinheiten schon immer gab. Vermutlich gab es das schon immer. Die SPD war eigentlich in ihrer Geschichte immer zerstritten. Es gab immer Flügelkämpfe. Wie gesagt, am Anfang waren es die marxistischen Revolutionäre gegen die Reformer. Helmut Schmidt hatte auch immer mit einer großen innerparteilichen Opposition zu kämpfen. Also das ist, glaube ich, im Gegensatz zur CDU gehört das bei der SPD dazu, auch dass man die eigenen Parteivorsitzenden kritisch betrachtet und auch schneller mal stürzt. Ja, die SPD ist nicht so eine geschmierte, gut geölte Machtmaschinerie wie die CDU. Nein, aber das Problem ist bei der SPD ganz einfach auch. Schauen Sie sich die jetzigen Vorsitzenden an. Also ehrlich gesagt, diese Partei ist nicht nur inhaltlich abgekämpft, sondern auch personell. Ja, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieses Führungsduo, dass das jetzt über die nächsten Jahre die deutsche Politik irgendwie besonders prägen wird. Nein, das sind eindeutige auch personelle Indizien dafür, dass diese Partei eher so langsam dem Ende ihrer durchaus ruhmreichen und verdienstvollen Geschichte entgegengeht.
Ja, aber woran liegt es denn jetzt? Liegt es an den Themen oder liegt es an den Personen oder liegt es am Kommunikationsstil? Was ist denn nun
die das SPD hat ihren
Moment für ja, diese die schlechte hat Performance?
Die SPD hat ihre historische Funktion, ihren historischen Zweck erfüllt. Das wollte ich mit meinem Eingangsstatement auch sagen. Alles, was die SPD einmal wollte, haben wir. Wir haben einen Sozialstaat, wir haben eben keinen Raubtierkapitalismus in Deutschland, hatten ihn auch nie, auch nicht in der sogenannten Hochzeit des Neoliberalismus. Ja, und die SPD weiß ja selbst nicht mehr, was sie will. Deswegen finde ich auch den Buchtitel von Herrn Fuß so gut. Vielleicht will die SPD gar nicht, dass es sie gibt, dass es sie mehr gibt. Ja, die einzelnen Personen wollen ihre Posten und kämpfen um ihre Macht weiter. Aber ich glaube, die SPD weiß wirklich nicht mehr so genau, warum es sie überhaupt gibt. Ja? Und das, was sie heute vertritt, machen die Grünen besser und effektiver. Ja?
Na, es ist diese schreckliche Binnenwendung. Also eigentlich könnten die Funktionäre, die jetzt aktiv sind, auch bei 10% noch ganz glücklich sein, weil die haben ihre Parteitage, die haben ihre Gremiensitzungen, die machen Papers, die werden mal in der Presse zitiert, ja auch immer noch, also ganz überproportional zu ihren Ergebnissen im Moment. Und auch das jetzige Führungsduo, sowas kommt zustande, wenn man sich einen Wahlprozess ausdenkt, mit dem man hauptsächlich die eigene Mitgliedschaft bespaßen will und wo es gar nicht darum geht, also wie finden denn Außenstehende den Vorsitzenden oder den Spitzenkandidaten, dann hätte man zu einer anderen Entscheidung natürlich kommen müssen. Aber da sitzt immer ein ganzer, mehr als 40-köpfiger Parteivorstand und sagt kein Wort. Und ich glaube, es ist inzwischen, also Sie können alles, was Sie gefragt haben, zusammenfassen in dem Wort Glaubwürdigkeit. Also denen nimmt einfach keiner mehr was ab. Also das Gefühl ist, ihr würdet doch jetzt alles sagen, ihr würdet doch jetzt alles tun, damit es euch mal wieder besser geht. Aber offensichtlich sind sie eben nicht rauszufinden, was das wäre, was sie tun müssten. Und so ist das Ganze nach innen konzentriert und verdichtet. Und ich meine, wir müssen uns in Europa auch nur umschauen. Es ist zwar jammerschade um die älteste Partei Deutschlands und eigentlich die paradigmatische Partei schlechthin. Und ich glaube, sie hätte noch eine große Aufgabe zu erfüllen übrigens für alle abhängig beschäftigten Menschen, die einen Chef über sich haben, die keine Zeitsouveränität haben und so weiter. Es ist genug zu tun. Aber gucken Sie nach Polen, gucken Sie nach Italien, gucken Sie nach Frankreich. In Dänemark geht es jetzt wieder ein bisschen besser. Und da, nicht, also in anderen Ländern sind die Sozialdemokratien verschwunden. In Dänemark haben sie jetzt einen pragmatischen Weg gewählt mit einer großzügigen Sozialpolitik und einer ziemlich unfreundlichen Migrationspolitik. Das kann man finden, wie man will. In der SPD hier durfte über Dänemark nicht mal diskutiert werden.
Also ich finde, Frau Gaschke hat da vollkommen recht. Die SPD wird eigentlich im Moment notwendiger als jemals gebraucht. Es erscheint mir auch völlig absurd, die Überlegung, dass die SPD sich überlebt hätte, weil sie sozusagen alle Ziele erreicht hätte. Das ist ja im Übrigen auch so eine These, die schon 1987 Ralf Dahrendorf in einem Aufsatz im Merkur aufgestellt hat. Ich weiß, dass Ferdinand Knaus das noch anders gemeint hat jetzt, aber ich glaube, dass die SPD genuin eigentlich notwendig wäre. Was ich mich wirklich frage, und die Frage würde ich eigentlich gerne Frau Gaschke nochmal zurückreichen, wieso kriegt es die SPD seit Jahren nicht hin, charismatische, überzeugende Figuren an der Spitze agieren zu lassen? Das ist mir unverständlich.
Also sie hat sich irgendwie auf eine ganz grauenhafte Weise dem Mittelmaß verschrieben. Also Wir hatten früher bei den Jusos so ein Bild dafür, das war der Krebseimer. Also wenn ein Krebs versucht rauszukrabbeln, dann kommen die anderen Krebse und ziehen ihn wieder runter. Und das scheint irgendwie leider in der Partei auch immer wieder so zu funktionieren. Ich habe ja in kurzen Zeiten, da ich selber praktisch auch Politik gemacht habe, so ein bisschen zumindest mal einen Einblick in eine Kommunalpolitik bekommen.
Sie waren Oberbürgermeisterin in Kiel und sind dann zurückgetreten.
Ja,
aufgrund eines Skandales, den wir jetzt hier in dieser Sendung jetzt nicht besprechen wollen.
Das führt zu weit, genau, aber eben heftigster parteiinterner Querelen. Das war sozusagen der Hintergrund, nicht? Und da sieht man dann, also sie haben einfach in den Kommunalparlamenten, und das setzt sich aber in den Landtagen fort, und ich fürchte, es greift langsam auch die Bundestagsabgeordneten an. Sie haben da Leute, also Frührentner, Langzeitstudenten, schlechte Rechtsanwälte, die in ihren Kanzleien gut abkömmlich sind für die Sitzungen. Also sie haben eine unglückliche Selbstrekrutierung. Das ist jetzt zugespitzt, das ist völlig klar, sind auch immer noch prima Leute dabei. Aber es gibt also deutlich keine Selbstständigen. Es gibt gar keine Beziehung mehr zu Intellektuellen oder Wissenschaftlern. Etwas, worauf die Partei ja auch mal sehr stolz war. Nicht? Also, dass sie Schriftsteller auf ihrer Seite hatte oder Professoren, die was zu sagen hatten. Das ist völlig gekappt. Nicht? Und es ist eben so ein Mittelmaß, das keinen stört, wo niemand zu sehr herausragt, was sich dann aber häufig überhebt, finde ich, im Ton. Also ich bin häufig sehr irritiert, also auch gerade bei Bundesministern oder so, also in welcher Art der Ansprache man dann also mit einem Gute-Kita-Gesetz beglückt wird. Ich immer sage, aber Leute, wir sind doch keine Kindergartenkinder, wir sind doch erwachsene Wähler.
Nun wollte sich die SPD ja eigentlich erneuern. Man darf das nicht vergessen, sie wollte auch nicht in die Große Koalition. Eigentlich war Jamaika die Wunschkoalition.
Die SPD wollte sich seit 2009, glaube ich, erneuern.
Ja, aber das war das letzte Mal, wo sie sich erneuern wollte. Und dann hat sie sich in diese staatspolitische Verantwortung zwingen lassen vom Bundespräsidenten Steinmeier, der ja auch ein Sozialdemokrat war, dessen Parteimitgliedschaft ruht jetzt, während er das Präsidentenamt innehat. Das war ja immer sozusagen die Verlässlichkeit der SPD, irgendwie auch ihre Stärke, das Gute an ihr. Also an uns liegt's nicht, wenn wir denn partout gebraucht werden, dann ziehen wir uns nicht zurück, dann machen wir uns keinen schlanken Fuß. Aber diese Verlässlichkeit wird der SPD nicht honoriert. Das ist auch ein Stück weit ungerecht vom Wähler.
Ich weiß nicht, ob es ungerecht ist. Ich glaube, es ist diese sogenannte staatspolitische Verantwortung, das ist mir auch bei der Recherche zu meinem Buch aufgefallen, die ist ja sehr alt und die kommt meiner Ansicht nach aus dem Kaiserreich, als die Sozialdemokraten sich in die obere Gesellschaft gekämpft haben. Und ich glaube, der absurdeste Moment war bei der sogenannten Deutschen Revolution 1819, als Ebert versuchte, quasi die monarchistischen Rahmenbedingungen noch zu erhalten, während draußen die eigenen Wähler die Räterepublik gefordert haben und so weiter. Ja, also da hat die eigene Partei gegen ihre Leute schon mal sich in Stellung gebracht. Und diese merkwürdige Zerrissenheit hat die SPD seither auch nie verloren. Auf der einen Seite geradezu kotau-mäßig staatspolitische Verantwortung übernehmen zu wollen, statt wirklich mal die eigenen Ziele durchzusetzen, auch unter Bedingungen, die vielleicht auch mal riskant sind, ohne dass man gleich irgendwie in die Staatskrise schlittert, nur weil vielleicht mal innerhalb eines Jahres drei Regierungen antreten müssen oder so. In Italien geht das Land ja auch nicht unter, im Gegenteil.
Aber wir waren es halt nicht gewöhnt. Deutschland hat davor immer Angst. Und ich finde, also bei allem, sozusagen, was wir jetzt der SPD aufs Haupt häufen, also eine Sache stimmt, glaube ich, schon. Es gibt, so nehme ich das wahr, in den Medien schon einen latenten Bias gegen die SPD, möglicherweise auch genau wegen ihrer Art, sich zu überheben, sich moralisch also immer für unantastbar zu halten, und dann setzt man es in Beziehung zur Wirklichkeit, dann ist es nicht so doll und dann kriegen sie auf den Kopf. Aber ich glaube, sie kriegen schon immer sehr viel auf den Kopf. Und wenn sie sich jetzt verweigert hätten in der ja wirklich verkorksten Situation nach Jamaika, kann ich mir schon auch vorstellen, wie die Kommentarspalten ausgesehen hätten. Also sie sind in gewisser Weise in einer teuflischen Lage, aber ich glaube, da würde eben nur ein Ausbruch nützen. Also man muss es wirklich versuchen, ganz anders zu machen, ganz neue Themen, tatsächlich charismatische Leute zulassen. Und das sehe ich irgendwie nicht mehr, wie das organisatorisch funktionieren soll. Dann kommt sozusagen nur noch die total aussichtslose Opposition zwischen Linkspartei und Grünen. Also wie wollen sie sich da profilieren? Das ist ja ganz schwierig. Nicht? Also das ist dann die schmähliche Alternative sozusagen nach der nächsten Wahl. Und ich meine, es ist ja nicht undenkbar, dass bei uns auch mal was Neues gegründet wird. Also dass das, was an Kernbestand sozialdemokratischer Ideen im Grunde ja immer noch da ist und auch gefragt ist, von jemand anders aufgegriffen wird. Natürlich dann mit allen Problemen dieser Bewegungsparteien, wie wir sie ja jetzt bei Macron ja auch beobachten, leider.
Ja.
Und also ich hätte taugt da jetzt, denn so ein Projekt wie die Grundrente, das der Arbeitsminister Hubertus Heil jetzt verfolgt mit seiner ganzen Partei, warum taugt das nicht, um endlich mal wieder ein bisschen Diskurshoheit zu bekommen? Gerade in dieser Zeit, wo viele Leute merken, dass es ihnen finanziell wirklich eng wird, ist doch die Grundrente eigentlich ein zu kräftiges Thema. Theoretisch.
Aber ist sie nicht eigentlich auch wieder nur ein technokratisches Detail, das sozusagen für den Einzelnen vielleicht einen segensreichen Unterschied macht, vielleicht aber auch keinen großen?
Das müssen Sie
sagen.
Und was
völlig fehlt, ist der Gesellschaftszusammenhang. Also das große, also das Bild, wie sieht diese Gesellschaft eigentlich im Moment aus? Wie sind eigentlich Arbeitsverhältnisse? Was spielt sich eigentlich an den Hochschulen ab? Wie gehen Kinder eigentlich zur Schule? Und vor allen Dingen, was haben wir für eine Vorstellung von diesem Land in 10 oder 20 Jahren? Hat eigentlich irgendjemand in der Sozialdemokratie ernsthaft den Digitalkapitalismus verstanden und wohin der führt? Und was man also dazu für Meinungen haben müsste? Oder versteht die Sozialdemokratie unter Digitalisierung immer noch das Vergraben von Kabeln?
Hat das überhaupt jemand verstanden in der Politik, Herr Knaus? Was glauben Sie? Wer kann digital?
Ich habe, also mein Eindruck, ich bin da auch kein Spezialist, obwohl ich hauptsächlich online veröffentliche. Mein Eindruck ist, dass das in Wirklichkeit niemand so richtig versteht, zumindest nicht von führenden Politikern. Und das ist... Ja, da redet man gerne drüber, aber wirklich anpacken tut man das nicht, weil das irgendwie ein zu unsicheres Feld ist. Aber ich glaube nicht, dass die SPD eine Chance hat, so wie sie jetzt aufgestellt ist, mit dem Personal, das sie jetzt hat. Aber natürlich, das bedeutet nicht, Herr Fuß, dass ich eine sozialdemokratische Politik für überflüssig halte. Das keinesfalls. Also eine Politik, die Interessen der kleinen Leute vertritt, halte ich natürlich für notwendig in einer Demokratie. Aber dazu gehörte dann zum Beispiel auch, dass die Interessen der Steuerzahler, eben jener von mir erwähnten alleinstehenden Krankenschwester oder Busfahrer mit zwei Kindern, dass die auch vertreten werden. Zum Beispiel auch richtig. Auf europäischer Ebene.
Ja.
Ich meine, jetzt geht es gerade darum, wer in der Europäischen Union die Rechnungen bezahlt. Und dann erleben wir eine SPD, die Grünen natürlich auch, aber wir erleben eine SPD, die so tut, als könne sich Deutschland irgendwie alles leisten. Ja? Als wäre es selbstverständlich die moralische Verpflichtung, auf eigene Interessenvertretung in Brüssel völlig zu verzichten. Und die Leute sind ja nicht blöd, die deutschen Steuerzahler. Die merken, dass das letztlich dann auf ihre Rechnung geht. Also eine sozialdemokratische Politik der kleinen Leute wäre auch eine Politik, die... Ja, deutsche Interessen vertritt, nicht weil es Deutsche sind, sondern weil deutsche Interessen heißt die Interessen derer, die Steuern bezahlen und die nachher die Haftung tragen für Schulden und für Geld, das aus dem Nichts geschaffen wird. Sowas spielt für die SPD überhaupt keine Rolle und das finde ich verheerend.
Da haben Sie zweifellos recht, Herr Knaus. Und ich finde es auch richtig, was Frau Gaschke vorhin nochmal gesagt hat, dass also die Grundrente tatsächlich ein Detail ist in einem sehr komplexen System an sozialen Verwerfungen, mit denen wir gerade zu tun haben. Und das Interessante ist eben, dass die SPD sich da eben gerne auf so partielle Sachen konzentriert und eben nicht den Wählern auch zu verstehen gibt, wir haben das grundsätzliche Problem verstanden und gehen es meinetwegen auch Step by Step an. Das tun sie überhaupt nicht, sondern sie fischen sich isoliert solche Sachen raus und kämpfen sich jahrelang mit der Grundrente ab. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass es schon wieder auf der Kippe steht, wegen irgendwelcher Verhandlungsschwierigkeiten und so weiter. Währenddessen, während gekämpft wird, wird mir dauernd der Eindruck vermittelt, als gäbe es auch in diesem Land nur arme Rentner und arme Kinder. Ich frage mich jedes Mal, ja, wo bleiben die armen Erwachsenen? Alleinerziehende oder irgendwelche Leute, die sich da irgendwie mit Hartz IV oder mit irgendwelchen, was ja zahlenmäßig noch viel mehr sind, die Leute, die sich da im Niedriglohnbereich da durchschlagen mit mehreren Jobs und so weiter. Das wird überhaupt nicht benannt. Ja, da wird so getan, ja, die arbeiten ja, die können gar nicht arm sein. Die sind alle arm, weil Armut ist ja nicht sozusagen, wenn ich nichts zu beißen habe, sondern Armut definiert sich überwiegend aus einer nicht möglichen Teilhabe an vielen Bereichen der Gesellschaft. Sei es Mobilität, sei es Kultur, sei es Bildung, etc. Das ist Armut.
Naja, und auf der anderen Seite gibt es eben aber auch nicht nur arme Menschen in diesem sehr reichen Land. Und es gibt ja eine breite Mittelschicht, die mit ihrem Leben auch in allen Umfragen, also jetzt durch Corona ist es natürlich verändert, aber vorher immer mit hohem Zustimmungsgrad zufrieden ist und sagt, es ist ganz in Ordnung. Und das heißt aber nicht, dass die keine Probleme haben. Also das sind eben Leute, die ganz gut auskommen, die sind aber nicht reich. Also die haben nicht den Swimmingpool im Park der eigenen Villa. Das heißt, sie sind schon darauf angewiesen, dass es eine öffentliche Infrastruktur mit vernünftigen Schwimmbädern gibt. Einen öffentlichen Personennahverkehr, den man auch benutzen kann, menschenwürdig. Züge, die fahren und das möglichst auch pünktlich und nicht vollgestopft und so weiter. Und genau diese breite Mittelschicht, die nicht versorgt werden muss oder so, aber die schon dann für ihre Steuern zumindest gerne also ein funktionierendes öffentliches Gemeinwesen hätte. Der Mietenmarkt ist nochmal so ein Thema. Die könnte man ja ansprechen, die müsste man ansprechen, die kommen aber gar nicht mehr vor, weil die passen eben nicht in die Opferrhetorik, die sich durchgesetzt hat in der SPD.
Das ist völlig richtig, aber ich möchte da nur die Anmerkung machen, dass bei dieser Mittelschicht, die akut vielleicht nicht versorgt werden muss, jetzt die Corona-Krise zutage fördert, wenn die eine Weile nicht versorgt wird, kommen die nämlich auch an ihre Grenzen, weil die haben eben trotz ihres, ich sag mal, fließenden Wohlstandes nicht die Möglichkeit, so wie früher, sogar Leute im Ruhrgebiet, Bergarbeiter und so weiter, die konnten sich ein kleines Häuschen ansparen, die konnten sich ein kleines Vermögen bilden und so weiter. Das geht heute nicht mehr so ohne weiteres. Ich will damit nicht sagen, dass das überhaupt nicht geht. Natürlich haben wir auch Leute, denen geht es sehr gut in diesem Lande. Aber es gibt eine wachsende Klientel von Menschen, die es immer schwerer haben. Und nicht, weil sie irgendwie Fehler machen oder sonst was, sondern weil es systembedingt ist.
Nun leben wir ja in ganz besonderen Zeiten und in diesem Elend aus Abstand halten, Niesetikette, Lockdown, Quarantäne, Grenzschließungen und so weiter und so fort, blitzt immer wieder die Hoffnung auf, dass es einem persönlich, aber auch der Gesellschaft insgesamt gelingen möge, in der Krise auch die Chancen für ein besseres Leben nach der Krise zu entdecken. Könnte da auch ein wenig Hoffnung für die SPD abfallen? Herr Knaus, was meinen Sie?
Bei der real existierenden SPD, geführt von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, geprägt von Leuten, die da jetzt den Ton angeben, ehrlich gesagt, sehe ich das nicht. Ich glaube nicht, nochmal einen SPD-Bundeskanzler oder eine SPD-Bundeskanzlerin erleben werden. Darauf würde ich, also solange ich lebe.
Herr Fuß, sind Sie ähnlich pessimistisch?
Also zunächst mal wünsche ich dem Kollegen Knaus beste Gesundheit und sehr lange.
Dann gibt es auch Hoffnung für die SPD.
Also ich sehe die SPD nicht so, dass die morgen irgendwie das Willy-Brandt-Haus zuschließen. Nein, die SPD wird schon weiter existieren, nur die Frage ist, wie bedeutsam wird sie sein? Und da bin ich durchaus skeptisch. Also das kann auch sein, dass sie sich auf Dauer auf ein Niveau einer FDP beispielsweise einpendeln muss. Das ist für eine SPD eigentlich schon dramatisch genug. Da muss sie sich nicht auflösen oder so. Natürlich wird es Sozialdemokraten auch künftig geben, aber existieren wird sie. Und die Frage ist halt, wann schaffen es Leute, die es zweifellos in der Partei gibt, die charismatisch sind, die Frische und Elan haben. Im Grunde bräuchten wir ja solche Wunderkinder wie ein Sebastian Kurz bei der SPD. Ja, der wirklich da mal mit genügend krimineller Energie sich da durchsetzt. Und die kriminelle Energie soll jetzt eher metaphorisch, nicht im juristischen Sinne gemeint sein. Ja, der sich wirklich durchboxt, der sich durchsetzt, der auch mit Tricks und Ranküinen, aber eben zielorientiert sich da an die Spitze ackert und entsprechend die Leute überzeugt.
Susanne Gaschke, frisch aus der SPD ausgetreten. Wünschen Sie der alten Tante alles Gute?
Ach, so grundsätzlich ja. Es nützt ja, alle Austreterei nützt ja nichts. Man bleibt ja im Herzen irgendwie sozialdemokratisch, auch wenn die Partei sich irgendwie seltsam entwickelt. Aber das kriegen sie nicht weg. Sie leiden auch trotzdem unter dem Blödsinn, der da zum Teil verzapft wird weiter. Das hilft einfach nichts. Aber ich sehe es auch schwierig. Also ich glaube, die nächste Wahl wird ziemlich scheußlich, dass man mit exakt diesem Personal und exakt diesen Einstellungen was Strahlendes und Schönes, irgendwo was Hoffnungverheißendes mal wieder hinbekommt. Das war ja auch immer ein Fund der SPD. Also das war die Hoffnung für Menschen. Und das sehe ich im Moment so gar nicht. Aber es kann sich über Jahre hinschleppen, da würde ich den Kollegen zustimmen.
Das war das SWR2-Forum zum Thema staatstragend im Sinkflug. Wie krank ist die SPD? Es diskutierten die Journalistin, Ex-SPD-Politikerin Susanne Gaschke, der Autor und Journalist Holger Fuß aus Hamburg und Ferdinand Knaus vom Meinungsmagazin Tichys Einblick. Journalist und Historiker ist er. Am Mikrofon war Thomas Ihm.